Das Feature zur Ausstellung
Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz. Ermordet, ausgegrenzt, stigmatisiert.
Dr. Miriam Bress.
Ich bin Historikerin und bin die Leiterin des Studierendenprojekts Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz. Das Studierendenprojekt wird gefördert vom Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz und ist angesiedelt am Historischen Seminar Abteilung Zeitgeschichte der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Es bestand aus einem Hauptseminar, das von 5 Studierenden besucht worden ist, die im Master Education oder Master of Arts Geschichte studieren.
Marie Petzold.
Ich habe mich aus mehreren Gründen für die Teilnahme entschieden. Einmal fand ich das spannend, dass es ein Seminar war, was projektförmig organisiert war. Das heißt, man hat das Semester nicht mit einer klassischen Hausarbeit abgeschlossen, sondern hat eben während des Semesters die ganze Zeit an einem eigenen Projekt gearbeitet. In meinem Fall war das eben ein Plakat für die Ausstellung Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz.
Grundsätzlich vor dem Hauptseminar mussten erstmal die Literatur zu Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz durchgesehen werden, ein Forschungsüberblick erstellt werden. Ich war im Vorfeld in diversen rheinland-pfälzischen Archiven, habe mir aber auch im Bundesarchiv Berlin und auch im Hauptstaatsarchiv München die Quellenbestände zu Sinti und Roma zu Rheinland-Pfalz bzw. auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz durchgesehen. Und mir war im Vorfeld auch wichtig, mit dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma Rheinland-Pfalz Kontakt aufzunehmen. Das ist eine Thematik, die sehr schlecht erforscht ist. Also die Studierenden mussten sich in einem Feld zurechtfinden, wo es wenig Forschung gibt. Die wenigen Forschungen, die vorliegen, sind vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma fast ausschließlich. Ich hatte bereits im Vorfeld vom Hauptseminar Kontakt aufgenommen zu Herrn Dellfeld, dem Geschäftsführer des Verbandes. Herr Dellfeld hatte auch an einer Sitzung des Hauptseminars teilgenommen und mit den Studierenden über ihre Forschungen gesprochen. Und ich denke, dass auch das Projekt sehr davon profitiert hat, dass der Landesverband mit einbezogen wurde, dass verschiedene andere Personengruppen auch involviert waren. Wir wurden ja auch von einer erfahrenen Kuratorin, Veronika Andres-Kalltöner, begleitet. Neben dem Hauptseminar fand auch noch ein Maker-Lab statt, das Katharina Buchholz, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrerin bei der Geschichtsdidaktik, mit mir zusammen ausgerichtet hat, das ebenfalls von mehreren Studierenden besucht worden ist. Und ich glaube, durch diesen stetigen Austausch, auch über die genannten Personengruppen hinaus, hat das Projekt sehr viel gewonnen.
Bevor ich überhaupt ein Thema hatte für die Forschungsarbeit, ist mir besonders hängen geblieben das Gespräch mit Chuck Dellfeld Junior. Der ist eben für einen Termin zu uns ins Seminar gekommen und dann haben wir ganz persönlich mit ihm sprechen können und auch alle möglichen Fragen stellen können. Das fand ich sehr gut.
Jacques Dellfeld Junior.
Schwerpunktmäßig würde ich jetzt mal sagen, wenn man es in Haupttätigkeitsfelder einordnen wollte, besteht eine Aufgabe, die soziale und rechtliche Teilhabe der Sinti und Roma in der Gesellschaft zu sichern. Und auf der anderen, die andere Schwerpunktaufgabe ist die Bekämpfung und die Überwindung des gesellschaftlichen Antiziganismus. Das sind so die zwei Säulen der Arbeit des Landesverbandes. Da braucht es einfach noch sehr viel Aufklärungs- und Bildungsarbeit, bis wir irgendwann mal einen Status gekommen, wo antiziganistische Vorurteilsstrukturen deutlich sind, dekonstruiert sind. Und wichtig an der Stelle wäre halt eben auch, dass Menschen begreifen, dass die Bekämpfung und Überwindung von Antiziganismus nicht Sache der Betroffenen selbst ist, sondern eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und diesen Punkt haben wir leider noch nicht erreicht, auch nach 40, 45 Jahren noch nicht erreicht. Und die andere Sache ist eben auch ein Verständnis dafür zu haben, dass Sinti und Roma ein integraler Bestandteil der deutschen Gesellschaft sind. Sie sind Deutsche, sie leben in Deutschland, ihre Geschichte hat immer in Beziehung zur Mehrheits- oder Dominanzgesellschaft stattgefunden. Und wenn wir überlegen, dass wir davon heute sprechen, dass Sinti und Roma eine 600-jährige Geschichte hier in Deutschland haben, nachweislich, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das sich dabei um Fremde handeln würde. Ja, aber im Grunde wurden sie immer als Fremde im eigenen Land irgendwie wahrgenommen. Und Das ist eben so ein Punkt, wo wir als Sinti und Roma endlich auch mal ankommen wollen. Dass wir Teil dieser Gesellschaft sind, ein integraler Bestandteil der Gesellschaft und dass wir die gleichen Rechte, auch die gleichen Pflichten haben, wie alle anderen eben auch. Und ja, es gibt zum Beispiel die Sprache Romanes oder auch bestimmte Traditionen, die unterscheiden sich zwar heute, aber eben nicht generell von der Mehrheitsgesellschaft. Es sind einerseits Bräuche, die zum Teil selbst in der Mehrheitsgesellschaft viele Jahre existierten, die halt aber heute nicht mehr praktiziert werden und die sozusagen aber Sinti und Roma innerhalb ihrer Gemeinschaft eben bewahrt haben, diese kulturellen Bräuche. Und der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, der sagt ja sehr häufig in sehr vielen Interviews oder Gesprächen, dass für Sinti und Roma, und das teile ich, diese Auffassung, dass für Sinti und Roma ihre nationale Identität nicht im Widerspruch steht zu ihrer kulturellen Identität.
Ich habe mich in meiner Forschungsarbeit mit der Stadtrandsiedlung in Landau beschäftigt, mit der sogenannten Dürrenberg-Siedlung. Da war besonders relevant für mich, dass es eben ein konkretes Beispiel dafür ist, wie Sinti und Roma oder in dem Fall in Landau vor allem Sinti-Familien ausgegrenzt und diskriminiert wurden von der Mehrheitsgesellschaft, weil sie eben stigmatisiert wurden dadurch, dass sie in diesen Siedlungen lebten oder leben mussten. Und aber auch von der Politik, weil eben von Seiten der Politik da keine baulichen Verbesserungen beispielsweise vorgenommen wurden und die Menschen dort in menschenunwürdigen Wohnbedingungen leben mussten.
In diesen Einführungssitzungen wurden auch die Quellenbestände, die es gibt, in diversen Archiven vorgestellt. Und die Studierenden haben dann ihre eigene Fragestellung nach ihrem eigenen Interesse und aber auch nach dem Zugang in Archiven gewählt, die sie dann verfolgt haben und in denen sie stetig begleitet worden sind.
Als ich mich dann für ein Thema entschieden hatte, für die Dörrenberg-Siedlung in Landau, habe ich das Stadtarchiv in Landau kontaktiert und habe dann von der Leiterin des Stadtarchivs eine Liste mit Archivalien zugesandt bekommen. Das war erstmal ein bisschen überfordernd, weil das eine sehr umfangreiche Liste war mit Aktenbeständen. Zusammen mit meiner Dozentin Miriam Press bin ich die Liste durchgegangen und habe dann eben gefiltert, welches Material für mich sinnvoll ist.
Ich fand sehr spannend, welche Themen die Studierenden ausgesucht haben. Also auffällig war ein großes Interesse für die Stadtrandsiedlung nach 1945, also die Situation, die Wohnsituation von Sinti und Roma in den unterschiedlichen rheinland-pfälzischen Städten.
Und dann bin ich ins Archiv gefahren, hatte da erstmal einen riesen Berg mit Akten vor mir, habe mich dann darauf konzentriert, die Akten nach 1945 durchzuschauen. Da hat sich dann rausgestellt, dass für mich besonders die Zeitungsartikel aus der Rheinpfalz relevant waren, weil die Rheinpfalz eben über Jahrzehnte lang die Entwicklungen in der Dörrenberg-Siedlung begleitet hat und immer wieder darüber berichtet hat. Und das wurde dann zu meinem Hauptmaterial, weil es eben auch gerade zur Landau-Stadtrandsiedlung kaum Sekundärliteratur bis gar keine gibt. Das heißt, ich musste aus den Primärquellen mir die Geschichte so rekonstruieren. Und da waren die Zeitungsartikel sehr hilfreich.
Der Einbezug von diversen Personen war sehr wichtig, auch im Rahmen vom Seminar selbst. Also der Kontakt wurde auch hergestellt zwischen den Studierenden und der Kuratorin.
Veronika Andres-Kalthöner.
Ich bin experimentelle Designerin und versuche neue und experimentelle Formate für gestalterische Ansätze im weitesten Sinn zu finden. Also mir war es ganz wichtig, dass man abwartet, was für Ergebnisse die Studierenden in ihren Recherchen erhalten oder bekommen, weil man ja natürlich nicht sagen kann, wie ist die Datenlage vorab. Also es ist ja natürlich einfach ein Feld, was noch sehr, sehr spärlich oder sehr, sehr, leider sehr, sehr wenig erforscht ist. Deswegen war für mich ganz spannend, erstmal abzuwarten, wie sind die Ergebnisse, was für Datenlagen gibt es überhaupt? Wie sieht das Bildmaterial aus? Wie ist die Struktur auch der Arbeiten aufgebaut? Und dadurch ergibt sich dann eben erstmal die Möglichkeit für ein Gesamtbild für die gesamte Ausstellung.
Die Dörrenberg-Siedlung in Landau findet sich am Stadtrand von Landau, Richtung des Ebenbergs, da wo heute die Montessori-Schule ist. Es war eben eine Siedlung, in der die Menschen in Baracken leben mussten. Diese Baracken waren wirklich keine festen Häuser, sondern wie Art Holzhütten, die auch im Winter kaum beheizbar waren. Es gab keine sanitären Anlagen meistens in den Baracken selbst, sondern bis zu 50 Meter entfernt von den Baracken gab es dann Toiletten und sanitäre Einrichtungen. Und es gab auch einen Rattenbefall dort. Die Dörrenberg-Siedlung bestand von Ende des Nationalsozialismus, also 45 bis weit in die 80er Jahre. Und die Situation mit dem Rattenbefall zieht sich vor allem auf den Anfang der Siedlung. Also zu dem Problem generell kam es, weil eben die Bedingungen einfach so schlecht waren, dass die Menschen da gar nicht vernünftig leben konnten. Und Müllentsorgung war auch ein Problem dort, weil es eben viel zu wenig Infrastruktur dafür gab, dass der Müll eben ordentlich entsorgt wurde. So ist dann das Rattenproblem zustande gekommen und die Stadt, muss man ehrlich sagen, hat dagegen nicht so viel getan. Also alles, was dann an Initiativen dagegen entstanden ist, kam von den BewohnerInnen selbst. Man kann eigentlich sagen, die Stadt hat die Siedlung so verelenden lassen und hat nicht wirklich was dafür getan, dass es den Menschen dort besser geht. Bei der Dörrenberg-Siedlung ist mir besonders nahe gegangen, unter welch schlechten Bedingungen die Menschen dort leben mussten und dass diese Adresse, man lebt am Dörrenberg, auch gleichzeitig eine Stigmatisierung bedeutete. Also die Menschen hatten auch gar keine andere Chance eigentlich aus dieser Siedlung, ja, woanders hinzuziehen, weil beispielsweise bei der Wohnungssuche, sobald dann klar wurde bei den zukünftigen Vermietern, dass die Menschen am Dörrenberg leben, dass sie dann eben eine Absage bekommen haben für die Wohnung. Und das fand ich sehr schockierend, ja, vor allem inwieweit diese Diskriminierung noch weiter stattfand. Also dass das nicht einfach nach dem Nationalsozialismus aufhörte, sondern so lange noch fortbestand. Ich hatte ein Statement vom Landesverband erfragt und da wurde gesagt, dass die Menschen eben bis heute noch Schwierigkeiten haben auf dem normalen Wohnungsmarkt. Weil sobald eben ja bekannt wird, dass die Sinti und Roma sind, das eben sich schwierig gestaltet mit der Wohnungssuche und eben diejenigen, die da Erfolg haben auf dem normalen Wohnungsmarkt, häufig ihre Identität verstecken müssen. In der Forschungsarbeit an sich fand ich das einfach schockierend, wie lang diese Ausgrenzung und Diskriminierung fortbestand und dann auch noch in so einer Weise, die ja so direkt auch offensichtlich ist, dass das Ausgrenzung und Diskriminierung ist.
Antiziganismus muss man unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten sehen. Es ist einerseits eine Vorurteilsstruktur, die sehr lange in der Gesellschaft besteht, die eben bestimmte Stereotype, Vorstellungen und Erzählungen mit Blick auf Zigeunerrepräsentationen eben in der Gesellschaft sich verankert haben, tief auch im kollektiven Gedächtnis eben gespeichert sind. Als Angehöriger einer betroffenen Gruppe von Antiziganismus, als Angehörige der Sinti und Roma, ist es eben so, dass wir auf der anderen Seite eben immer die Erfahrungen machen, was es bedeutet, als sogenannte Zigeuner stigmatisiert zu werden. Zigeuner hier natürlich immer auch in Anführungszeichen bitte mitzuhören, denn sogenannte Zigeuner gibt es tatsächlich nicht. Es ist eine Konstruktion, es ist ein Zerrbild. Aber auf unserer Seite stehen dann halt eben immer auch die Erfahrungen von Exklusion, von Segregation und auch von Ausgrenzung, Anfeindung vor dem Hintergrund, dass eben auf Sinti und Roma im Grunde immer mit einer antiziganistischen Brille geschaut wird. Das heißt, welche Lebenswirklichkeit sie haben, das wissen viele gar nicht und sie machen auch keine Erfahrungen direkt mit Sinti und Roma, aber es gibt ein vermeintliches Wissen über sie. Und da verschwimmen sozusagen sehr leicht eben die Grenzen zwischen den Zigeunerbildern und der ethnisch-kulturellen Gruppe der Sinti und Roma.
Dr. Frank Reuter.
Antiziganismus ist eine spezifische Form von Rassismus, die sich gegen Sinti und Roma richtet, die auf bestimmten Zuschreibungen und Bildern basiert, die eine jahrhundertelange Geschichte haben, die mit Vorstellungen von Nichtzugehörigkeit, Heimatlosigkeit, außerhalb der bürgerlichen Ordnung stehend verbunden sind, die sehr stark eben eine Form von Othering bedeuten, dass man Menschen zu Fremden, zu anderen macht, zu Gegenbildern der bürgerlichen Gesellschaft. Und ein Kern dieser Zuschreibung ist die Vorstellung, dass es Nomaden seien, die nirgends dazugehören, die keine Heimat haben. Es gibt natürlich noch andere Zuschreibungen, aber Antiziganismus ist eben ein Phänomen, das einerseits auf Bildern und Einstellungen basiert, aber andererseits eben auch täglich soziale Praxen und auch institutionelle Praxen hervorbringt. Um ein Beispiel zu nennen, wenn ein Kind in der Schule als Teil dieser Community wahrgenommen wird, wird es komplett anders gesehen, behandelt, als wenn diese Zuschreibung nicht erfolgt. Wenn ich im Amt dieser Gruppe zugeschrieben werde, wird mich der Beamte, die Beamtin einfach anders behandeln, anders sehen. Wo antiziganistische Bilder aktiviert werden, verändert sich alles. Werden Menschen nicht mehr unvoreingenommen wahrgenommen, sondern mit dem Filter dieser Vorstellungen und Wahrnehmungsschemata gesehen und müssen praktisch ständig beweisen, dass sie keine Aliens sind. Es gibt Muster und Mechanismen, die ja verschiedene Formen von Rassismus eint. Zum Beispiel Homogenisierung, dass man die Mitglieder dieser Gruppe alle gleich macht, dass man sowas wie Individualität, unterschiedliche Lebensentwürfe überhaupt nicht wahrnimmt, sondern nach dem Motto, kennst du einen, kennst du alle. Das ist ja so das Mantra des Rassisten. Und Essentialisierung ist auch so ein Fachbegriff, dass man diese Zuschreibungen als wesenhaft begreift, dass die Menschen im Grunde gefangen sind in diesem Wesen, dass man sie gar nicht verändern kann, dass sie gar nicht erziehbar sind, sondern dass dieses Wesen irgendwie so tief verankert ist, dass es eben eine fundamentale Differenz zur Eigengruppe, zur Mehrheitsgesellschaft darstellt. Und das ist ja, gilt ja für den Antisemitismus wie für den Antiziganismus gleichermaßen oder beim Kolonialrassismus. Die Inhalte und die Art der Zuschreibungen, die sind sehr unterschiedlich. Wobei wir finden eben auch Verbindungslinien. Ist in der antisemitischen Propaganda, wird dem Juden unterstellt, dass er die Gesellschaft von der Spitze her infiltriert. Ja, dass er versucht, so eine Art Weltherrschaft zu etablieren, indem man in die Eliten eindringt. Beim Antiziganismus sozusagen ist es eher die Unterstellung, dass man die Gesellschaft gewissermaßen von unten infiltriert. Ja, dass es so eine Verschmelzung der negativsten Bevölkerungselemente gibt. Das ist so in der NS-Propaganda ein zentrales Narrativ gewesen. Aber eine eindeutige Verbindungslinie ist ja, dass man beiden Gruppen eine Unfähigkeit der Verwurzelung zuschreibt. Beiden Gruppen wird eben bei allen Unterschieden die Unfähigkeit der Zugehörigkeit zum Beispiel zum deutschen oder anderen Nationalstaat unterstellt. Und in der Forschung versuchen wir eben beides in den Blick zu nehmen, die Verbindungslinien und die jeweiligen Funktionen, die die natürlich haben für den Zusammenhalt der Mehrheitsgesellschaft, aber eben auch die Spezifika. Die Bilder unterscheiden sich eben auch elementar und auch funktional gibt es sowohl Gemeinsamkeiten wie Unterschiede.